Deutschlandfunk Interview.
Kein Produkt wird in der Welt so sehr mit Deutschland in Verbindung gebracht wie das Auto. Mercedes, BMW, Audi, Porsche und natürlich VW. Das waren über Jahrzehnte die Exportschlager, die maßgeblich den deutschen Wohlstand befördert haben. Doch dass die goldenen Zeiten bald vorbei sein könnten, warnen Experten schon lange. Bei der Transformation hin zu Elektromobilität und autonomem Fahren haben die deutschen Hersteller ihre Technologieführerschaft verloren. Autos made in Germany sind nur noch teuer, aber nicht unbedingt besser als die internationalen Konkurrenten. Und jetzt macht sich das auch in Zahlen bemerkbar. Besonders beim größten Autobauer Volkswagen mit seiner Kernmarke VW. In Wolfsburg herrscht Alarmstimmung, die Gewerkschaften sind auf den Barrikaden. Nachdem die Konzernspitze angekündigt hat, die Beschäftigungsgarantien für seine rund 300.000 Mitarbeiter in Deutschland aufzukündigen und laut über Werksschließungen nachdenkt. So, und jetzt stellt sich die Frage, ist das vor allem ein VW-Problem? Oder ist das ein Problem der gesamten deutschen Autoindustrie? Oder geht es sogar noch tiefer? Steht die Krise bei VW sinnbildlich für die strukturellen Probleme des gesamten Wirtschaftsstandorts Deutschland? Sprechen wir drüber mit dem Ökonomen Henning Vöpel, Vorstand am Zentrum für europäische Politik. Guten Morgen, Herr Vöpel.
Guten Morgen, Herr May.
Fangen wir mit VW an. Ist der Lack ab?
Ja, so ein bisschen schon. Und die Frage stellt sich ja, ist das jetzt ein Managementfehler gewesen in den letzten Jahren oder hat die Politik hier vielleicht Schuld, weil sie die Rahmenbedingungen nicht eindeutig genug gesetzt hat? Das ist schwer zu sagen. Es ist auch schwierig, nicht für einen Autohersteller wie VW sozusagen einen zerfallenden alten Markt, der aber noch funktioniert, zu bedienen und gleichzeitig umzuschwenken auf einen neuen, der aber noch nicht ganz klar ist von der Struktur her. Das braucht Jahre. Damit verbunden sind auch ganz unterschiedliche Technologien und Wertschöpfungsketten. Also das ist ein nicht trivialer Prozess, der eben wirtschaftlich und betriebswirtschaftlich große Herausforderungen bedeutet.
Ja. Es ist ja auch interessant, es hat unterschiedliche Erklärungsversuche gegeben. Zum einen hört man immer wieder, die deutschen Autobauer und natürlich auch VW haben die Transformation hin zur Elektromobilität verschlafen. Aber jetzt hört man auch wieder, die Transformation hin zur Elektromobilität war zu radikal in den letzten Jahren bei VW, gerade unter dem ehemaligen Vorstandschef Herbert Diess. Zu welcher Erklärung neigen Sie?
Ja, im Grunde beschreibt es nochmal genau das Problem, was ich versucht habe zu skizzieren. Also es ist, dieser Übergang ist nicht trivial und die Frage stellt sich, kann eigentlich ein einzelnes Unternehmen diese Transformation schaffen oder müssen es nicht neue? Wir haben Tesla als Unternehmen, das jetzt sozusagen allein die Elektromobilität bedient. Und wir sehen, dass auch selbst ein solches Unternehmen Schwierigkeiten hat, auf dem grünen Felde eine Firma zu errichten, die sich nur und ausschließlich mit Elektromobilität beschäftigt. Das ist schwierig. Ne? Sie können den radikalen Weg finden, dann verlieren sie aber den traditionellen Markt. Oder sie versuchen, das Wachstum des alten Marktes noch mitzunehmen und etwas allmählicher umzustellen. Das ist genau das Problem. Und ich glaube, dass deutet hin auf ein Missverständnis auch der Politik, dass man glaubt, Transformation ginge ohne Wachstum. Und das ist so ein bisschen das Modell, was wir versucht haben in Deutschland. Transformation geht auch bei Stagnation. Und das ist, glaube ich, ein Irrtum. Wir brauchen Wachstum auch in den Unternehmen, um diese Transformation überhaupt zu finanzieren. Und das bedeutet eben, ein Unternehmen braucht den alten Markt und muss gleichzeitig sozusagen investieren in einen neuen. Das sind also zwei Aufgaben gleichzeitig. Ja. Und es mag sein, dass die Unternehmen befordert.
Aber wenn Sie sagen, die Politik, jetzt habe ich keinen Politiker gehört, also zumindest keinen verantwortlichen Politiker, auch Robert Habeck von den Grünen nicht, aktueller Wirtschaftsminister, der gesagt hat, wir streben Nullwachstum an. Im Gegenteil.
Das ist wahr, absolut. Das würde kein Politiker behaupten, dass es auch ohne ginge. Aber wir sehen als Befund, dass die deutsche Volkswirtschaft seit vielen Jahren im Grunde sehr, sehr schwach wächst. Also wir haben kaum Produktivitätsfortschritte. Wir haben Technologieführerschaft, Innovationsführerschaft im Grunde verloren. Und natürlich haben wir uns auf dem alten Erfolg auch ausgeruht. Das ist ein sehr großer Teil des Problems. Nur es hat dazu geführt, dass wir eben kein Wachstum haben aktuell, mit dem wir die Transformation finanzieren können. Ja. Und das ist, glaube ich, das Missverständnis. Wir brauchen das Wachstum, um diese Transformation finanzieren zu können.
Okay, was hat Deutschland dann versäumt, dass es eben kein Wachstum geschaffen hat? Was hätte Deutschland machen müssen, die deutsche Politik? Wie hätte die deutsche Politik die Rahmenbedingungen anders setzen müssen, um mehr Wachstum zu erzeugen?
Keine Pakete schnüren, sondern das tun, was die Grundlagen von Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit bedeutet, nämlich Infrastruktur investieren, Qualifikationen der Menschen, Unternehmertum befördern, Technologieführerschaft wieder zurückerlangen. Und das vor einem Hintergrund, und das ist, glaube ich, ein oft übersehener Punkt, dass China sich entwickelt hat von einer Volkswirtschaft, die nicht nur Produkte abnimmt und billige Vorprodukte uns zuliefert, sondern sich selbst zu einem, wie wir sagen, intraindustriellen Konkurrenten entwickelt hat. Und China hat heute als Volkswirtschaft viel bessere Skalierungs- und Wachstumsbedingungen für neue Geschäftsmodelle als Deutschland. Also versuchen Sie mal in Deutschland ein neues industrielles Modell groß zu machen. Früher war die Frage, ob die USA, Japan oder Deutschland das macht, weil das die einzigen Industrieländer waren. Heute haben wir viele, viele andere, in denen die Wachstumsbedingungen größer sind. Also es ist völlig klar, dass China hier ein neuer Konkurrent ist und wir uns die Frage stellen müssen, in welchen Industrien wollen wir eigentlich eigene Vorteile, komparative Vorteile generieren? Und da ist nicht nur die Politik, wir alle sind gefordert in Infrastruktur, Qualifikation, Technologieführerschaft, aber natürlich auch die Mentalität, also dieses Unternehmertum, die Risikobereitschaft, auch in neue Dinge zu gehen, zu befördern.
Das klingt so nach klassischer Industriepolitik, die Deutschland hätte machen müssen. Also tatsächlich auch selbst viel Geld in die Hand zu nehmen und Wachstumsmärkte fördern, so wie es China ja auch gemacht hat, beispielsweise eben mit der Elektromobilität und mit der Batterietechnik, weil China gesehen hat, okay, Motoren werden wir wahrscheinlich niemals besser bauen können, also Verbrennermotoren als die Deutschen, aber bei der Elektromobilität, da können wir die Deutschen überholen. Das hätte Deutschland im Prinzip auch machen müssen.
Ja, ich würde nicht sagen klassische Industriepolitik, sondern ich würde sagen einfach klassische Wirtschaftspolitik, nämlich nachhaltige Wirtschaftspolitik. Also wir hätten früher sozusagen uns weniger von dem Erfolg blenden lassen müssen und sehen, was sozusagen auch international passiert. Und in Deutschland und Europa, ich glaube, es ist auch ein europäisches Problem, Mario Draghi wird ja nächste Woche auch seinen Bericht vorlegen zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit. China kann dieses Risiko neuer Technologien und neuer Industrien finanzieren mit Staatsgeld. In den USA wird es finanziert mit viel privatem Risikokapital. In Deutschland und Europa ist
nicht nur, wenn wir an den Inflation Reduction Act denken beispielsweise, sind absolut Billionen, die da jetzt reinfließen.
Absolut, aber ganz anders konzipiert. Ja. Also von den Anreizen her viel investitions- und innovationsfreundlicher, als wir das mit dem Net Zero Industry Act, der klingt auch schon komplizierter, den die EU gemacht hat, versuchen. Also
Stichwort Steuerabschreibung.
Exakt. Ja. Wir versuchen das über ganz andere Instrumente, die, glaube ich, weniger geeignet sind, wirklich unternehmerisch, investitionsoffensiv und innovationsfreundlich hier zu agieren. Das ist, glaube ich, der Fehler. Also wiederum zu bürokratisch, zu regulatorisch vielleicht, auch in der Transformation. Ne? Und Transformation ist kein bürokratischer, regulatorischer Akt, sondern ist ein zutiefst unternehmerischer Prozess, wie wir ja gerade sehen.
Okay, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe fast noch zwei Gretchenfragen für den Ökonom, über die sich ja die Gelehrten streiten. Ich weiß gar nicht, ob sie noch so sehr streiten. Geht das Ganze mit der Schuldenbremse? Wenn Sie auch gerade sagen, wir müssen viel mehr in Infrastruktur investieren.
Ich glaube, die Schuldenbremse wäre nicht das Problem gewesen, hätten wir früher gehandelt. Also wir sind da.
Haben wir aber nicht. Was ist jetzt?
Haben wir nicht, genau. Und es gibt Anlass, bestimmte Investitionen, die wir in Zukunft tätigen müssen, vorzuziehen. Also ich bin sehr dafür, die Schuldenbremse zu modifizieren, damit wir heute in der Gegenwart, in Infrastruktur, in Verteidigung, das nachholen, was wir versäumt haben. Aber es darf nicht dazu führen, dass die Politik jetzt sagt, dieses Unternehmen oder diese Branche wollen wir jetzt subventionieren. Das wäre mit der Schuldenbremse falsch finanziert, sondern wir müssen die grundlegenden Standortbedingungen verbessern. Okay. Und darüber lohnt sich nachzudenken, vielleicht die Schuldenbremse zu modifizieren, weil wir einen enormen Investitionsbedarf in der Gegenwart haben.
Stichwort modifizieren. Jetzt muss ich meine Abschlussfrage auch modifizieren, weil wir gar nicht mehr viel Zeit haben. Und deswegen stelle ich sie jetzt so und bitte um eine kurze Antwort. Wird es VW in dieser Form in 10, 15 Jahren noch so geben?
Also in dieser Form nein. Man kann einen solchen Prozess über so lange Jahre nicht durchhalten. Es ist völlig unmöglich betriebswirtschaftlich. Und das ist auch Teil des Problems, mit dem wir heute an dem Punkt sind, an dem wir sind.
Sagt Henning Vöpel, Ökonom vom Zentrum für europäische Politik. Herr Vöpel, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.